Bruno Preisendörfer, Sie sind ein großer Reisender, ein Zeitreisender, der seine Leser mitnimmt in vergangene Jahrhunderte und beschreibt, wie es damals wirklich war, im Alltagsleben nämlich. Möchten Sie eigentlich selbst in einer anderen Zeit gelebt haben?
Um Himmels Willen. Also wenn man die verschiedenen weltgeschichtlichen Epochen miteinander vergleicht und natürlich auch die verschiedenen Weltregionen, das muss man natürlich dazu sagen, dann ist man doch sehr dankbar, dass man in Westeuropa oder in Deutschland des 21. Jahrhunderts jetzt lebt. Weil die Epochen, um die es mir bisher ging, also die Goethezeit und nun die Lutherzeit, also die Jahrzehnte nach 1500 oder um 1500, das waren ja chaotische, gefährliche, überaus gewalttätige und brutale Zeiten. Da möchte man nicht ungeschützt in Wirklichkeit hinreisen.
Trotzdem tauchen Sie ja tief ein in Ihren Büchern in diese Zeiten. Irgendetwas muss Sie ja sehr faszinieren daran.
Es ist immer interessant, in fremde Verhältnisse einzugehen. Das gilt ja auch in fremde Verhältnisse in der Jetztzeit, wenn man halt um die halbe Welt reist, in andere Kulturen sich begibt. Das kann man auf eine touristische Art machen, wogegen ich gar nicht polemisieren will. Das kann man auf eine unterhaltende Art machen. Aber wenn man das intensiver macht, dann hat das natürlich Rückstoß- und Rückspiegelungseffekte auf die eigene Zeit, auf das eigene Leben, auch auf das eigene Lebensgefühl, auf das eigene Selbstgefühl. Dann wird vieles, was man für selbstverständlich hält und gar nicht mehr wahrnimmt und mitunter auch gar nicht mehr zu schätzen weiß, das bekommt dann plötzlich eine neue Färbung und man ist dankbar dafür und erkennt das wieder an, was so selbstverständlich ist. Also ein ganz banales Beispiel, das ist ja für die allergrößten Zahl der Menschen und der gesamten Menschheitsgeschichte ist es ein wahnsinniges Wunder, dass ich an die Wand greife, einen Hahn drehe und wunderbarerweise kommt Wasser heraus. Das gibt es seit 100 Jahren oder seit 150. Und für uns ist das, machen wir jeden Morgen, wir denken da gar nicht mehr dran, was das für eine ungeheure Sache ist, wenn man dann einmal nacherzählt, was die Menschen der Goethezeit oder die Menschen der Lutherzeit alles anstellen mussten, damit Wasser in die Wanne kommt. Nur als banales Beispiel. Ein anderes Beispiel, ein abstrakteres Beispiel ist Recht und Ordnung, was ja aus deutschem Mund immer so ein bisschen fragwürdig klingt, aber was für ein unerhörtes Gut Recht und Ordnung ist und dass man dieses Gut auch verteidigen muss und was das für ein ungeheurer Wert ist, wenn ich Instanzen habe, an die ich appellieren kann und dass vor dem Recht jeder und jede gleich ist, also jedenfalls der Theorie nach, in der Praxis gibt es eine Abweichung, das würde jetzt zu weit führen. All diese Dinge kann man natürlich explizieren, aber wenn man sie erzählt, in Kontrast mit vergangenen Zeiten, dann kommt eine ganz andere Wucht heraus. Und das finde ich halt faszinierend.
Höre ich da heraus, dass durch die Arbeit und Auseinandersetzung mit der vergangenen Welt Sie Ihr eigenes Leben positiver einschätzen und irgendwie es Sie glücklicher macht, in unserer Zeit zu leben?
Glück ist keine intellektuelle Kategorie und Glück ist auch keine historische Kategorie. Also Glück finden die Menschen in anderen, in der Liebe, in der Familie, in Erfolgserlebnissen. Es ist ja auch so, wenn man diese Umfragen vergleicht, ist ja bizarrerweise, weiß ich nicht, die Menschen in Nigeria sind die glücklicher als die Menschen in Nürnberg. Ne? Also, weil da ist man schon glücklich, wenn man mal was zwischen die Zähne bekommt. Was wichtig ist, wenn man solche Bücher recherchiert und schreibt, aber auch wenn man diese Bücher liest, wird man sich vielleicht mancher Dinge eben bewusster und aufmerksamer. Ja? Also das eigene, an das man sich gewöhnt hat, bekommt dann vielleicht so etwas Neuartiges und dann weiß man, dass besser zu verstehen mitunter und auch vielleicht mehr zu schätzen. Ich glaube, das ist der Effekt auf dieser Ebene.
Gerade sind Sie mit dem NDR Kultur Sachpreis 2016 ausgezeichnet worden. Wie war Ihre erste Reaktion?
Ich war sehr überrascht. Also das Buch stand ja auf der Longlist. Das Goethe-Zeitbuch im letzten Jahr stand ja auch auf der Longlist für diesen wunderbaren Preis. Nur, da stehen ja, ich glaube, die Longlist waren 14 Bücher, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da waren ja also ganz bedeutende Autoren vertreten und wichtige Bücher. Hätte eigentlich jeder, also ich war wirklich überrascht. Ich habe es erst kaum glauben wollen, aber es war natürlich eine große Freude und ja, überwältigend natürlich schon irgendwie in dem Moment.
Wie würden Sie Ihre Art der Geschichtsdarstellung charakterisieren?
Das Besondere an diesem Verfahren besteht darin, dass es ein erzählerisches Verfahren ist und gleichzeitig historisch-wissenschaftlich standhält. Oft ist es so, dass historische, populäre historische Sachbücher, die erzählen, die sind dann oft kolportierend, was ich nicht kritisieren will, nur ist es ein anderes Verfahren. Die kolportieren und sozusagen diese Bücher sind dann sachlich, wissenschaftlich auch nicht zitierbar, weil dann oft nicht klar ist, was ist Vermutung, was ist Fantasie, was ist authentische Quelle. Das geht in diesen Formen durcheinander. Das ist bei meinem Buch nicht so, sondern es wird erzählt und es kommen das, was man Zeitzeugen nennen könnte, die kommen in so einem Arrangement ausführlich zu Wort. Gleichzeitig ist im Hintergrund die Sekundärliteratur und auch die theoretischen Auseinandersetzungen zu bestimmten Fragestellungen, das ist mir gegenwärtig, das wird auch im Anhang dokumentiert, kommt aber im Erzähltext nicht vor. Also es gibt keine einzige Stelle in beiden Büchern, wo ein moderner Historiker zitiert wird, sondern es sind nur die Zeitgenossen und dann sozusagen die Erzählerstimme, die das Ganze dann zusammenfügt. Und dieses Verfahren, was natürlich auch ein literarisches Verfahren ist und gleichzeitig ein gewisses Grad an Objektivierbarkeit hat oder meinetwegen sogar Objektivität, das ist die besondere Kombinatorik, die ich da anwende in diesen beiden Büchern.
Haben Sie da irgendwelche Vorbilder? Gibt es schon Autoren, die ähnlich verfahren sind?
Also ich wüsste jetzt so in dieser Art, also auch in dieser Strenge, würde mir jetzt da nichts einfallen.
Sie scheuen sich ja nicht vor Meinungsstärke. Sie haben Augenzwinkern, Sie prangern auch an bestimmte Fehlgriffe. Also Luther wird da durchaus nicht als Heros geschildert in der Lutherzeit, sondern sowohl seine Verdienste als auch seine Gewaltrhetorik prangern Sie an. Ist das eigentlich historisch vertretbar? Haben Sie da schon Historiker getroffen, die sagen, alles schön und gut, aber hätten Sie sich nicht mehr zurückhalten müssen?
Nein, der Vorwurf wurde mir nicht gemacht. Die Problematik zu werten ist mir natürlich bewusst. Das sind bewusste Entscheidungen. Also es gibt einen Spruch von einem französischen Denker, Cioran, und da gibt es den wunderbaren Satz, da sagt er, wer nimmt heute Nebukadnezar noch etwas übel? Ja, weil der historische Sicherheitsabstand einfach so riesig ist, dass man dem Nebukadnezar nichts mehr übel nimmt. Gut, dann kann man sich weiter in die Gegenwart tasten. Wer nimmt heute Cäsar noch etwas übel? Wer nimmt heute, weiß ich nicht, Kaiser Karl noch was übel? Und so könnte man bis in die Gegenwart ja kommen. Das ist wichtig. Allerdings ist es oft so, es wird oft so argumentiert, dass man sagt, man muss Luther oder auch andere historische Gestalten aus seiner Zeit heraus verstehen. Das ist so ein Standard. Satz, den ich nicht mag, weil das meistens gar nichts bedeutet. Denn was soll denn damit gemeint sein? Also wenn man sagt, das wird übrigens oft natürlich von kirchlichen Leuten gesagt, man muss Luther aus seiner Zeit heraus verstehen, heißt das, dass man den Luther in unsere Zeit hinein verstehen muss? Oder was ist damit gemeint? Oder dass man ihn für uns anwenden muss oder benutzen muss? Oder dass man seine eigene Zeit dann gar nicht zu Worte kommen lassen muss? Denn wenn ich Luther aus seiner Zeit verstehe, dann muss ich auch die Frauen aus ihrer Zeit verstehen, über die er sich ja mitunter sehr abfällig geäußert hat, dann muss ich auch die Juden aus ihrer Zeit heraus verstehen, dann muss ich die Bauern aus ihrer Zeit heraus verstehen. Und wenn ich das so fortsetze, ist diese Aussage eigentlich eine Banalität, die oft nur vorgebracht wird, um Luther zu immunisieren. Und dagegen wehre ich mich. Also es sollte erlaubt sein, zu klaren Positionen zu kommen. Die sind ja dann meinetwegen kontrovers. Aber ich halte wenig von so, naja, einerseits und andererseits, und wenn dann alles so abgeschliffen wird, um ja keine Kontroversen aufkommen zu lassen, das ist weder meinem Temperament entsprechend, noch auch in der Sache, meine ich, zielführend.
In dem ausgezeichneten Buch, ich möchte nochmal den Titel nennen, Als unser Deutsch erfunden wurde, Reise in die Lutherzeit, geht es ja um die Epoche, Sie sagten es schon, um 1500 herum, eine aufregende Zeit, in der sich Grundlegendes veränderte. Da liegt die Entdeckung Amerikas erst kurz zurück, der Buchdruck wurde erfunden, dann die Reformation, eine Art von Globalisierung der großen Handelsströme findet statt. Sehen Sie da Parallelen zu unserer Zeit?
Man könnte sagen, dass in dieser Epoche die allererste Phase dessen begonnen hat, was wir heute die globale Welt nennen. Man könnte auch sagen, dass in dieser Zeit, natürlich ganz stark befördert durch Luther, das rudimentär herausgewachsen ist aus der menschlichen inneren Geschichte, was wir heute die moderne Seele nennen. Also das Thema Gewissensfreiheit beispielsweise oder das Thema Willensfreiheit beispielsweise, über das ja heute wieder von den Neurobiologen und von den Genetikern diskutiert wird. Und Luther hat schon mit Erasmus darüber diskutiert. Luther hat von der Willensfreiheit gar nichts gehalten, was auch so eine interessante Sache ist, weil einerseits beruft er sich auf sein Gewissen vor dem Kaiser in Worms und andererseits bestreitet er so etwas wie die Freiheit des Willens. Also das ist alles sehr, sehr kompliziert, auch widersprüchlich, und Luther ist da nicht auf gerader Linie, sondern Luther ist, und auch das ist vielleicht ein Bezug zu unserer Zeit, der moderne Mensch ist breit gebaut. In modernen Menschen ist sehr, sehr viel untergebracht, was auch nicht immer zusammenpasst. Und auch Luther war eine Gestalt, die sehr breit gebaut war. Also wo alle möglichen Sachen untergebracht wurden, wo der mittelalterliche Teufel neben der neuzeitlichen Menschenseele hockt. Und das ist sozusagen die Inkubationsphase der Jetztzeit. Der Historiker würde halt sagen, war halt die frühe Neuzeit. Da habe ich das Etikett, was abstrakt ist, damit kann man nicht so viel anfangen als Laie. Wenn man dann sagt, gut, die Inkubationsphase der Neuzeit ist, klingt das schon anders. Dann klingt es allerdings ein bisschen nach Krankheit. Das ist dann, wäre dann auch wieder zurückzunehmen, weil es ist ja keine Krankengeschichte. Also jedenfalls sehe ich die Menschheitsgeschichte nicht als Krankengeschichte, als Unheilsgeschichte schon, aber nicht als Krankengeschichte.
Sie sprechen von Lutherzeit im Untertitel. In Ihrem vorangegangenen Bestseller sprachen Sie von Goethezeit. Prägen denn große Einzelne ganze Epochen oder ist das nur ein Hilfsbegriff?
Es ist nicht so aus meiner Perspektive, dass große Männer oder große Menschen eine Epoche prägen, sondern umgekehrt. Eine Epoche prägt große Menschen. Das heißt, die Epoche und die Menschen dieser Epoche bringen die historische Größe hervor. Es ist genau umgekehrt. Es ist also nicht so, dass da jemand irgendwie besonders begabt ist. Das war Luther, das war Goethe. Oder besonders clever ist, das waren beide. Oder besonders raffiniert, das waren beide. Oder sich besonders geschickt anderer Menschen bedienen konnten, auch konnten das beide. Das sind Voraussetzungen, die dann zu so etwas führen können. Aber die wirkliche Erzeugung historischer Größe, ich rede jetzt nicht von menschlicher Größe, sondern von historischer Größe, ist auf ein Ensemble von verschiedenen Faktoren zurückzuführen, die dann eine Konstellation eingehen müssen, die gar nicht in der Reichweite und im Willen der entsprechenden Personen liegt, sondern das ist etwas Überwältigendes, dem sich die Menschen ausgesetzt fühlen. Bei Luther eigentlich noch stärker als bei Goethe, weil Luther geht das so weit für ihn, dass er unter dieser Last auch gelitten hat. Also das, was der Mensch stellvertretend für viele andere formuliert hat, das ist ihm ja auch entrissen worden. Das hat sich ja verselbstständigt. Also das bekannteste Beispiel ist halt, dass die Bauern gedacht haben, wir benutzen jetzt die Lehre von Luther, um unsere Forderungen zu erheben, und Luther sich dann mit Brachialgewalt davon distanziert hat, weil er sich da auch mit Recht missverstanden gefühlt hat. Nur die Dinge haben sich verselbstständigt. Oder auch die Reform der Kirche. Er wollte eine Reform der Kirche. Er wollte ja keine neue Konfession gründen. Also die Vorstellung der Konfession generell war vorher gar nicht denkbar. Also wiederum der Historiker spricht vom Zeitalter der Konfessionalisierung. Das hat da erst angefangen, sondern es gab einfach die Kirche. Und Luther wollte die Kirche reformieren und wollte des Teufels Sau, wie er den Papst ja beschimpft hat, wollte des Teufels Sau die Tiara vom Kopf stoßen und wollte einen ordentlichen Papst, der sich wieder an den Grundsätzen des Urchristentums orientiert. Also diese Vorgänge, und die sind ihm ja völlig aus dem Ruder gelaufen.
Welche Bedeutung hat Luther denn nun für die Entwicklung der neuhochdeutschen Sprache? Denn es heißt ja, als unser Deutsch erfunden wurde, und einer der wichtigsten, oder wenn man nicht sagen sollte, sogar der Erfinder als solcher, gilt Martin Luther.
Ja, sein Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Schriftsprache ist nicht zu überschätzen. Der ist ungeheuer groß. Was aber nicht heißt, dass, das ist natürlich auch ein erzählerischer Titel, was nicht heißt, dass der sich jetzt hingesetzt hat wie so ein Erfinder, wie der Franklin mit seiner Glühbirne und dann die deutsche Sprache dann erfunden hat, sondern es gab ja Grundlagen, Also eine der wichtigsten Grundlagen ist eben die sächsisch-meisische Kanzleisprache. Wenn diese Grundlage nicht gegeben gewesen wäre, dann hätte das alles sehr viel länger gedauert. Und das ist eine dieser konstellativen Elemente, die zu der Größe führen. Also es ist kein Zufall, dass ein Mensch und ein Mönch in Wittenberg oder im sächsisch-thüringischen Raum diese Leistung vollbracht hat, weil es da eine Grundlage gab. Am Oberrhein wäre das gar nicht denkbar gewesen, weil es dann Regionalsprachen waren. Es gab oberrheinische Bibeln, es gab niederrheinische Bibeln, es gab bayerische Dialektbibeln auf Deutsch. Die waren aber immer nur regional beschränkt. Und sein Rückgriff auf diese Verwaltungssprache, die eine Schriftsprache war, noch einmal, ist ganz wichtig, die eine Schriftsprache war, in Verbindung mit seiner eigenen poetischen Wucht und in Verbindung mit der Orientierung an allgemeiner Verständlichkeit, die dialektale Ausdrücke vermieden hat. Er vermeidet dialektale Ausdrücke, weil ein dialektaler Ausdruck in einem Kirchspiel verstanden wird und auch im nächsten Kirchspiel ja schon wieder nicht mehr. Also muss ich ein Deutsch finden, was so breit ist und gleichzeitig doch volksnah ist, dass es überall gelesen und verstanden werden kann. Das ist die Situation. Und dann kommt hinzu, es muss ja theologisch korrekt sein. Ich kann ja nicht einfach darauf los fantasieren, weil es handelt sich ja um Gottes Wort. Es handelt sich ja nicht um irgendwie ein Epos, um Homer oder so, sondern es ist Gottes Wort. Und dann brauche ich eine theologische, dogmatische Grundlegung. Und dann kommen die Berater ins Spiel. Er hatte ja dann in der Vollbibel, also wenn er das Alte Testament übersetzt hat, hat er einen Beraterkreis um sich. Der bedeutendste darunter sicherlich Melanchthon, aber Melanchthon war auch nicht der Einzige. Und die haben ihm zugearbeitet. Dann wurde immer wieder revidiert und neu übersetzt und nochmal geguckt. Und dieses Team, es waren ja mehrere Leute, die haben dann das mit ihm zusammen bewerkstelligt. Aber der sprachliche Tribun, wie auch der religionspolitische Tribun, war natürlich Luther.
Und er hat ja auch literarisch betrachtet eine ganz hohe Sensibilität. Er hat Sprache, neue Begriffe erfunden von einer sehr feinen Schönheit und Klangfülle. Er hat Alliterationen verwendet und hat Sätze so gebaut, dass sie praktisch sich in den Gehörgang einschmeicheln, möchte ich mal sagen. Allein diese Fähigkeit ist ja schon beeindruckend.
Ja, es ist wirklich überwältigend. Also das finde ich jetzt sehr schön, wie Sie das gesagt haben, in den Gehörgang einschleichen. Denn in der Tat, Luther war bezogen auf Gottes Wort, das gesprochene Wort. Die Schrift ist immer sozusagen schon etwas Abgeleitetes. Ja, es geht um das Wort. Das Wort muss ich verständlich machen. Und ich muss das Wort in das Gedächtnis ablagern. Es muss durch den Gehörgang sich einschleichen und muss sich im Gedächtnis ablagern. Und das sind natürlich mein Herr und mein Hirte, mein Stecken und Stab. Diese Stabreime, diese Alliteration, das sind natürlich auch Gedächtnisstützen, die dazu helfen, dass die Menschen, die ja zum großen Teil gar nicht lesen konnten, sondern denen wurde das ja vorgelesen von der Kanzel, die Texte, weil man selber gar keine Lesekompetenz hatte. Diese Formen sind deshalb schon als Gedächtnisspeicher wichtig.
Luther kämpfte bekanntlich mit dem Teufel. Mit welchen Feinden mussten Sie denn bei der Arbeit an so einem ja, sehr kompakten und faktenreichen Buch kämpfen?
Also mit dem Technikteufel natürlich. Also für Luther war der Teufel ja der Leibhaftige. Es war keine Allegorie, sondern es war der Leibhaftige. Das war eine Gestalt, mit der er es zu tun hatte. Auch wenn die Sache mit dem Tintenfass die berühmte erstunken und erlogen ist. Aber der Teufel war für ihn eine Realgestalt. So wie für mich der Computer eine Realgestalt ist. Es war alles eine virtuelle Welt, aber das Ding steht nun mal da. Und wenn dann bestimmte Sachen nicht funktionieren.
Haben Sie den mal gegen die Wand geworfen?
Ja, das macht man dann nicht, weil dann ist natürlich das Spiel aus. Dann muss man sich einen neuen kaufen. Aber das kann einem teilweise schon auf die Nerven gehen. Auch deshalb, weil wenn man so ein Buch schreibt, dann ist das ist auch zu machen, aber dann hätte das 10 Jahre gedauert. Wenn ich jeden einzelnen Titel in der Bibliothek aufsuchen muss, das sind ja teilweise kostbare Werke, die man nur mit weißen Handschuhen anfassen darf. Das ist gigantischer Aufwand. Dann muss man nur die Bibliotheken bereisen. Heute hat es den Vorteil, dass viele dieser kostbaren Texte digitalisiert sind. Die kann ich also am Schirm abrufen über Bibliotheken. Ich hasse das, dieses Lesen am Schirm, aber das war natürlich eine große Hilfe, sonst wäre das eigentlich fast nicht zu machen gewesen. Die Leserinnen und der Leser des Buches, die werden schon merken, auf wessen Seite ich stehe. Aber man muss sich dann auch immer ein bisschen bremsen und nicht zu sehr nur seinen eigenen Vorlieben nachgehen, sondern Ressentiments, die man hat oder Vorurteile, die man hat, die jeder hat, weil ohne Vorurteile kann ich nicht zu einem Urteil kommen. Man muss ja irgendwann anfangen, aber dass man die dann doch wieder zurückbricht und auch reflektiert, das war sozusagen der geistige Teufel, gegen den man dann auch selbstkritisch ankämpfen muss.
Sie haben eben schon deutlich gemacht, wie schwierig es ist, diese Quellenlage überhaupt zu erschließen und zu wissen, wo man sucht und wie man das nachher in seinen Computer hineinzaubert. Mich würde auch interessieren, wie lange Sie an diesen Fakten gesammelt haben.
Meine Beschäftigung mit der Epoche geht zurück auf die frühen 90er Jahre. Das kann ich genau datieren. In den frühen 90ern gab es eine Ausstellung in Berlin. Ich mache ja im Anhang auch einen Knicks, eine Danksagung für diese Ausstellung. Die hieß Von allen Seiten schön. Da handelte es sich um Skulpturen der Renaissance und des frühen Barock. Von allen Seiten schön, weil das freistehende Figuren waren. Also nicht in Nischen, sondern freistehend. Und die sind dann so gearbeitet, dass man wirklich drumherum gehen kann und die von allen Seiten eben ausgearbeitet sind, bildhauerisch oder holzschnitzerisch. Also auch Tilman Riemenschneider. Also ich bin ja Franke, Unterfranke, Riemenschneider, bekanntlich in Würzburg. Also dieser großartige Herrgottschnitzer sozusagen, Bildschnitzer. Da konnte man auch Figuren sehen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich dann angefangen habe, mich mit der Renaissance zu beschäftigen. Und habe dann die Klassiker gelesen, also auch den Jakob, also Texte aus der Zeit selber und dann natürlich den Jakob Burckhardt aus dem 19. Jahrhundert, den deutschen Historiker und auch gegenwärtige Forschungsliteratur über die Renaissance. Und dann der nächste Schritt war dann natürlich auch, mich mit Luther zu beschäftigen, wobei mich da eben die Frage fasziniert hat, was passiert da? Also die historische Größe, die wir vorhin schon hatten, was passiert da? Wie kommt es, dass aus dem Mönch Luther dieser historische Koloss wurde? Was ist das für ein Vorgang? Dann habe ich eine Phase gehabt, wo ich hauptsächlich mich mit dieser Frage beschäftigt habe und dann kamen wieder andere Dinge, dann ruhte die Beschäftigung mit der Zeit und dann gab es wieder eine Phase und da ich so ein Karteikartenschmierer bin, weil ich mein Gedächtnis vielleicht nicht so super ist, dann muss man das halt immer, dann wuchert das natürlich aus, dann muss man Ordnung schaffen. Und so kam halt das zustande, also auch das Gerüst und das Material. Und wenn man dann ein Gerüst hat und Material, eine gewisse Materialgrundlage, dann gibt eins das andere, dann muss man mitunter aus seinem Instinkt folgen. Ja, dann stößt man, ach Mensch, der Adam Ries, der Rechenmeister, das ist ja auch die Zeit. Ja, und dann kommt dann eins zum anderen und dann geht man dem Adam Ries nach und dann hat man, das hat dann mit Religion gar nichts zu tun, aber mit Bergbau. Und dann hat es dann wieder doch eine Biegung zu Luther, weil Luthers Familie ja auch im Bergbau tätig war. Und so fügt sich dann so ein Panoramabild halt nach und nach Mosaikstein für Mosaikstein zusammen. So passiert das.
Von der Wiege bis zur Bahre können ja die Leserinnen und Leser die Menschen der Lutherzeit begleiten und beobachten. Sie sitzen zu Tisch bei Martin Luther, sie lernen die Rezepte seiner Frau kennen, sie erfahren, was Bürger und Bauern anziehen, wie sie es mit der Sexualität halten, wie gefährlich Kindergebären ist, Riten der Hochzeit und der Beisetzung. All diese Alltagsdetails, was hat Sie während Ihrer Recherchen am meisten überrascht und geschockt im Alltagsleben der Lutherzeit?
Also am meisten geschockt und im Endeffekt auch überrascht hat mich die Gewalt und die Gewalttätigkeit. Ich habe natürlich damit gerechnet, weil das ahnt man ja schon. Aber wenn man sich dann in den Details damit beschäftigt, dann läuft es einem schon eiskalt den Rücken herunter, weil diese Gewalt allgegenwärtig war. Also diese Allgegenwärtigkeit der Gewalt von morgens bis abends und in allen Lebensbereichen, also von den politischen Bereichen bis in die privaten Familienbereiche hinein. Diese Allgegenwärtigkeit von Gewalt, und zwar nicht böse Worte, die sowieso, sondern physische, nackte, physische, bedrohende, angreifende Gewalt. Das hat mich auch mitgenommen, muss ich sagen. Denn wenn man sich vorstellt, also man geht auf die Straße und da kann es schon passieren, dass ich muss immer dauernd auf dem Kiviv sein, ich muss dauernd gewappnet sein. Ich gehe auf die Straße und schon kann mir etwas geschehen. Und da kann ich dann nicht rufen, Hilfe, Hilfe, Polizei, oder ich kann auch nicht 110 wählen oder so etwas, sondern man ist immer mit seiner Leiblichkeit in einer Art und Weise der Umwelt und den Mitmenschen preisgegeben, die für uns behütete Westeuropäer kaum oder eigentlich nicht kaum, sondern gar nicht vorstellbar ist. Man würde das nicht aushalten. Also die Menschen wurden natürlich auch hinein sozialisiert, wie man heute sagen würde, in diese Lebensverhältnisse. Aber sich das klarzumachen, das war für mich mit das Schockierendste, was dann natürlich aber den Rückstoßeffekt hat, dass man da auch wieder lernt, dankbar zu sein für unsere Verhältnisse, auch für unsere zivilisatorischen Errungenschaften, die wir haben, und wo man dann doch sagen muss und sagen sollte, dass diese zivilisatorischen Errungenschaften unbedingt verteidigt werden müssen. Wir leben ja in einer Phase, wir müssen jetzt nicht aktuell politisieren, aber wir leben ja in einer Phase, wo von verschiedenen Seiten diese zivilisatorischen Errungenschaften in Frage gestellt werden, und dagegen muss man unbedingt sich wehren. Also das ist elementar, elementar für das, nicht nur aus irgendwelchen politisch, ethisch, moralischen Überzeugungen, sondern elementar für das tägliche Leben in Sicherheit jedes Einzelnen. Das kann man nicht genug betonen.
Herr Preisendörfer, bei all diesen Blicken zurück, spielt da in Ihrer Perspektive Zukunft auch manchmal eine Rolle?
Man kann sich natürlich fragen, was wird aus der ganzen Geschichte? Also wenn Luther, am Ende meines Buches spiele ich ja mit der Fantasie, also wenn man sich vorstellt, Luther wird zur Strafe für seine Polterigkeit auf einen evangelischen Kirchentag versetzt. Was würde da passieren, der arme Kerl? Ja, vielleicht würde es ihm auch gefallen, wer weiß. Aber vielleicht würde er die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und was ist aus meiner kriegerischen, ernsthaften Religion geworden? Ein Singen und Tanzen und Springen und Vergnügen. Wenn man das jetzt weniger
polemisch,
flapsig und polemisch formuliert, dann kann man sich natürlich schon fragen, das hat mich auch in anderen Formen immer wieder beschäftigt, was wird eigentlich aus der Zukunft der Religion? Wie ist der Ausblick von Religionen und auch von christlichen Religionen, auch von beiden Konfessionen? Es ist ja, glaube ich, schon so, dass die Tendenz besteht, ich begrüße selbstverständlich, die Tendenz besteht, dass sich die Konfessionen annähern. Das ist, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Insgesamt glaube ich aber schon, dass jedenfalls in den reichen Ländern, in den lateinamerikanischen Ländern, zum Beispiel auch in den afrikanischen Ländern, gibt es so Erneuerungs- und Erweckungsbewegungen. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber in den reichen Ländern ist es, glaube ich, schon so eine Entsakralisierung, auch innerhalb der Religionen selber. Wie man das bewertet, hängt natürlich vom eigenen Glaubensstandpunkt ab.
Wie wichtig ist für Sie persönlich denn Religion?
Für mich ist Religion insofern sehr wichtig, weil ich nun ein Sozialisationschrist bin. Mir ist der Glaube abhanden gekommen. Also ich bin auch konfessionell nicht mehr gebunden, bin katholisch getauft, katholisch erzogen. War als Junge, also von 10 bis 13, 3 Jahre in einem Benediktiner-Internat. Also ich bin sozusagen geschultes Kader. Aber ich formuliere es bewusst so, ist mir der Glaube abhanden gekommen. Ich bin Agnostiker oder meinetwegen Atheist. Das ist jetzt nicht so wichtig. Aber durch diese Erfahrung kann ich das Bedürfnis nach Transzendenz verstehen. Also Menschen, die sozusagen glaubensfern als aufgewachsen sind oder wo die Eltern und die Großeltern schon Agnostiker waren, die haben oft gar kein Gespür dafür, warum die Menschen mitunter in die Kirchen treibt und was Religion und Alltag miteinander zu tun haben. Das ist mir alles verständlich. Man könnte sogar sagen, naja, manchmal ist es fast schade, dass einem der Glaube abhanden gekommen ist. Aber es ist halt so, weil der Glaube ist ja keine Sache, jetzt strenge ich mich mal an oder jetzt gehe ich mal ins Fitnessstudio, sondern denn man glaubt eben oder man glaubt eben nicht. Das ist ein existenzieller Sprung. Ich glaube, Pascal oder so hat das so formuliert. Ja, ist eine Wahl, da es nun um das Leben des einzelnen Menschen geht.
Luther würde wahrscheinlich sagen, eine Gnade.
Eine Gnade, ja, bei Luther ist es eine Gnade. Die Gnadenwahl, also wo Gott verteilt, wer die Gnade des Glaubens hat, ganz recht, ja.
Ihre Nähe zu religiösen Themen zeigt sich auch in Ihrer Wahl eines Musiktitels, den Sie wie jeder Gast auch für uns in diese Sendung mitgebracht haben. Und zwar ist das in diesem Falle von Palestrina ein Stück. Mögen Sie sagen, warum dieses Stück? Wir werden es dann gleich hören.
Ja, Palestrina ist für mich eine Entdeckung. Also richtig Palestrina gehört habe ich halt während der Arbeit an dem Buch über die Lutherzeit. Und also ich bin ein großer, begeisterter Musikhörer, verstehe aber nichts von Musik. Also ich bin der Analphabet, ich kann noch nicht einmal Noten lesen. Bin aber der Musik schon irgendwie verfallen, halte das für die größte aller Künste. Also die Schriftstellerei ist meiner Meinung nach gar nichts gegen die Musik. Aber das, was mir mit dieser Messe von Palestrina passiert ist, das habe ich so noch nicht erlebt. Also ich bin da in eine nahezu physische Abhängigkeit geglitten und die hält immer noch an. Also ich höre mitunter diese Messe, die auch nur 25, je nach Interpretation, 25 bis 35 Minuten dauert, höre ich manchmal jeden Tag. Da gibt es nichts mehr. Da gibt es nur noch diese Musik. Ich lege mich dann hin und dann ist alles andere weg. Also das ist so wie, also das hört sich jetzt pathetisch an, aber ich kann es nicht anders
Entführung in himmlische Sphären.
Ja, es ist wie so ein glückliches Sterben. Es ist so eine Sterbensmusik, aber ohne Schmerz, sondern so eine Erlösungsmusik. Also jetzt wird es mir zu.
Ja gut, wir hören rein. Also es ist aus der Missa Pape Marcelli das Kyrie. Sie hören die Sendung Der Talk auf NDR Info und zu Gast ist heute bei uns der Autor Bruno Preisendörfer, der mit dem NDR Kultur Sachbuchpreis 2016 ausgezeichnet wurde. Herr Preisendörfer, Sie leben in Berlin, aber man hört es deutlich heraus, Sie sind kein Berliner, sondern Sie sagten schon Unterfranke. Was verbindet Sie heute noch mit der Region Ihrer Kindheit?
Erstens ist es eine sehr, sehr schöne Gegend. Also ich bin in der Nähe von Aschaffenburg in einem Dorf aufgewachsen und bin dann mit 20 nach Frankfurt und habe dann dort Zivildienst gemacht. Und das Grundstudium in Frankfurt ist ja auch nicht weit, sind ja nur 40 Kilometer oder so. Und dann natürlich Würzburg, ich habe ja vorhin schon Riemenschneider erwähnt, oder auch Nürnberg. Nürnberg ist ja eine sehr alte Stadt mit einer großen Vergangenheit, aber auch mit einer, wissen wir, mit einer schrecklichen Vergangenheit. Also Stichwort Nürnberger Rassegesetz in Anführungszeichen, Nürnberger Reichsparteitage, schlimm, schlimm. Aber es ist das Nürnberg von Dürer und das Nürnberg eines wunderschön gesprochenen R's, wie ich finde. Also die Rostbratwürste, die berühmten, mag ich gar nicht so, aber dann hat man doch so eine gewisse Verbundenheit, wenn man da wieder mal hinkommt.
Ihr Elternhaus war kleinbürgerlich oder Arbeitermilieu, wie würden Sie das?
Naja, kleinbürgerlich insofern, als in der Zeit des Wirtschaftswunders die Arbeiterschaft ja kleinbürgerlich war oder werden wollte. Also meine Eltern mein Vater war klassischer Fabrikarbeiter, meine Mutter hat genäht. Wir waren drei Kinder und dann hat man natürlich gespart und hat ein Haus gebaut. Also eine städtische Arbeiterschaft konnte ja keine Häuser bauen, aber auf dem Land war das möglich. Und hat dann halt sich sozusagen mit viel Fleiß, in diesen Jahrzehnten nach dem Krieg, mit viel Fleiß sozusagen einen kleinbürgerlichen Status erarbeitet, ja.
Aber viele Bücher standen nicht im Wohnzimmer?
Nein, also Bücher ganz wenige. Also meine Initiation war auch vergleichsweise spät. Es gab natürlich ein paar Kinderbilderbücher und so, ja. Aber dass mir ein Nachbar zur Heiligen Kommunion, da war ich 10, geschenkt hat von Karl May, Der Schatz im Silbersee. Klassisch, ja, und aber in 400 Seiten und das war's. Da hat's irgendwie Bingo gemacht. Und dann habe ich angefangen, Karl-May-Bücher zu sammeln und dann zu lesen und ja, also.
Aber dass Sie so eine Laufbahn akademischer Art einschlagen würden, Sie sind promoviert, Sie haben studiert, all das stand ja sicher von Anfang an gar nicht fest. Mussten Sie da sich gegen Ihre Eltern durchsetzen oder wie haben Sie das überhaupt geschafft?
Also meine Eltern wollten immer, dass die Kinder was lernen und also ich musste das nicht gegen meine Eltern durchsetzen, aber es war für meine Eltern nicht einfach, weil die Vorstellung war und das ist eigentlich auch wieder typisch für die Kinder der Arbeiterschicht, war das damals so die nächste Stufe, also sprich Realschule. oder Mittelschule, wie man damals gesagt hat. Und nicht irgendwie spielen oder faxen, weil das ist für uns sowieso nicht erreichbar. Das war ja eine völlig, ne? Und dann am besten so eine Inspektorenlaufbahn bei der Bahn oder bei der AOK oder so irgendwie etwas. Das war sozusagen der Aufstiegsschritt. Dass das anders gekommen ist, hat damit zu tun, dass ich unbedingt eben auf dieses Internat bei Würzburg wollte. Münster-Schwarzach gibt es heute noch, das Internat gibt es nicht mehr, aber es ist ein renommiertes Gymnasium.
Und aber da muss man ja sicher irgendein Stipendium oder sowas bekommen.
Ja, es war so, also es gab sozusagen eine Dorffahrt, also von der Pfarrgemeinde des Dorfes hin nach Münster-Schwarzach. Ein Cousin meiner Mutter war auch Benediktinermönch mit Standort Münster-Schwarzach. Dann gab es eben diese Fahrt und ich wollte da mitfahren. Das hatte auch damit zu tun, dass ich ich war ein sehr zorniges Kind, dass ich mir mit allen Klassenkameraden so ziemlich verdorben hatte und ich wollte einfach aus der Situation raus. Ich bin da hingefahren, dann habe ich mir das angeguckt, dann kam ich zurück und habe gesagt zu meinen Eltern, ich will da unbedingt hin. Meine Eltern wollten das nicht, weil meine Eltern sind Gläubige, Katholiken, aber keine Frömmler. Also die wollten nicht, dass ihr Sohn da jetzt Pfarrer wird oder sowas oder Mönch. Das hat ja auch Geld gekostet, das kam mir auch dazu, ne? Und dann war es aber so, und das war mein Glück, es gab eine Aufnahmeprüfung. 3 Tage gab es eine Aufnahmeprüfung und mein Großvater hat gesagt, okay, ich gebe ein bisschen was dazu. Und später hat das Internat gesagt, ihr kriegt halt als Arbeiter, kriegt ihr einen Bonus. So. Und dann gab es eine Aufnahmeprüfung, die hat 3 Tage gedauert. Und das Kalkül meiner Eltern war natürlich, weil so ein superbegabter Volksschüler, wie man damals noch gesagt hat, heute heißt Grundschüler, so ein superbegabter Volksschüler war ich nun auch wieder nicht. Der Bruno, der fällt da sowieso durch. Und dann haben wir das Ding von der Backe, ohne ihn sozusagen da jetzt zurückweisen zu müssen. Da ist aber der Bruno eben nicht durchgefallen. Und da konnten meine Eltern nicht mehr zurück. Und so kam das dann.
Welche Erinnerungen sind von dieser Klosterzeit geblieben? Man hört ja, manche sind begeistert und inspiriert von so einem Klosterinternat. Manche erzählen, das wissen wir ja auch, schreckliche Geschichten. Was ist bei Ihnen geblieben?
Beides. Ich bin gescheitert an dieser Schule. Das lag aber nicht an der Schule, das lag an mir. Aber ohne diese Erfahrung wäre ich jetzt sicherlich nicht Intellektueller oder Schriftsteller oder wie immer man das nennen will, geworden. Deshalb habe ich dieser Phase und auch diesem Internat sehr, sehr viel zu verdanken. Aber es war auch bis hin zu den Sachen, auf die Sie anspielen, auch das habe ich erlebt, auch schon teilweise wirklich niederdrückend. Es gibt ja einen Roman, der ist in einem abgelegeneren Verlag erschienen, der heißt Die Schutzbefohlenen. Und in diesem Roman Die Schutzbefohlenen erzähle ich von dieser Zeit auch, zitiere dann tatsächlich auch meine Kindertagebücher. Ich habe damals angefangen, aus Not Tagebuch zu schreiben. Und diese Tagebücher habe ich noch und die werden dann authentisch in die fiktive Geschichte der Schutzbefohlenen, das ist ein Roman, eingespielt. Aber dieser Roman ruht auf den Tatsachen, die ich damals erlebt habe.
Also der Wunsch zu schreiben hat sehr früh begonnen und war so eine Art Befreiung oder Trostspender. Wie ist es dann weitergegangen mit dem Schreiben? Sie haben es dann ja verhältnismäßig schnell nach dem Studium zum Beruf gemacht.
Ja, also ich habe immer extrem viel Tagebuch geschrieben. Das habe ich mir irgendwann abgewöhnt, weil das hat ja dann auch so was sich Einwühlendes und Verkrübeltes. Also mein erster Roman, ganz typisch, mein erster Roman, das weiß ich noch, war natürlich ein Widerhall von dem Karl-May-Zeugs. Der hieß Der goldene Pfeil, da war ich vielleicht 12. Der goldene Pfeil. Da habe ich immer wieder rumexperimentiert und nach dem Studium bin ich dann ja erstmal in den Journalismus gegangen. Also während des Studiums habe ich schon Kritiken geschrieben, Essays für die Taz. Und nach dem Studium habe ich dann in der Redaktion gearbeitet und erstmal Journalismus gemacht und erstmal auch sozusagen das Handwerk gelernt, bevor ich mich dann sozusagen mit 40 aus dem aktuellen Berufsleben zurückgezogen habe und meinen ersten Roman geschrieben habe.
Aha, dann seitdem schreiben Sie nicht mehr als Journalist?
Zurzeit ganz wenig. Je mehr sich das auch finanziell trägt, desto weniger muss man natürlich schrubben. Ja, desto weniger Tagesprodukte muss man machen.
Unterscheiden Sie zwischen journalistischem und literarischem Schreiben?
Ja, sicher. Also das sind zwei verschiedene Dinge. Es gibt natürlich da Crossover-Verfahren oder Mischverfahren, literarische Reportage oder auch literarisches Erzählen im historischen Bereich. Aber das sind erst einmal, würde ich schon das deutlich voneinander absetzen wollen. Ich weiß, es ist altmodisch, aber ich würde auf dieser Trennung erstmal beharren.
Und können Sie die noch genauer definieren?
Na, es ist eine Frage der Form. Gestaltung und ist auch eine Frage der Absicht und es ist natürlich eine Frage der Erfindung, ja, also was ich wie erzähle, während wenn ich journalistisch arbeite, sollte es meiner Meinung nach jedenfalls, sollte es immer so eine Orientierung an irgendetwas wie Wahrheit geben und an der Darstellung, korrekten Darstellung von Sachverhalten. In der fiktionalen Literatur ist diese Bezugsgröße ja gar nicht da.
Aber in Ihren jetzigen historisch erzählenden Büchern ist diese Größe natürlich auch da.
Ja, aber das hat dann sozusagen literarische Einfärbungen oder erzählerische Einfärbungen, aber es ist eben keine originär literarische Invention. Das ist schon ein Unterschied.
Ja, Sie waren ja lange Jahre auch leitender Redakteur oder Herausgeber sogar des Stadtmagazins, des Berliner Stadtmagazins City. Das galt ja so ein bisschen auch als alternativ.
Ja, also City war damals auch alternativ. Also meine Position war damals Redaktionsleiter, eine Zeit lang, die letzten Jahre. Und City gehörte in die Strömung, aus der auch die Taz hervorgegangen ist. Also so als linksalternatives, grün angehauchtes Medium, was damals Dinge thematisiert hat, die von den sogenannten bürgerlichen Medien nicht thematisiert worden sind. Also so ein Wort wie schwul, da hätte der Berliner Tagesspiegel-Leser die Hände über den Kopf, das war unmöglich. Ja, und, oder auch andere Themen aus der sogenannten Alternativkultur, die heute völlig normal sind. Das haben ja diese Produkte thematisiert zum ersten Mal und haben damit auch einen Markt erobert, der inzwischen als Nische, der inzwischen von allen bedient wird. Deshalb City gibt es so als dieses Produkt, gibt es nur noch als Programmheft, also als journalistisches Produkt gibt es das gar nicht mehr.
Sie waren ja auch Literaturkritiker, zum Beispiel im Tagesspiegel. Und war Ihnen damals bewusst, welche Rolle ein Literaturkritiker hat, was seine Kritiken anrichten können an Verzweiflung und an natürlich auch Euphorie bei den Autoren, die gewürdigt oder niedergeschrieben werden?
Ja, das war mir bewusst, wobei in meiner Situation war es ja so, also City oder Tagesspiegel oder gelegentlich dann auch Frankfurter Rundschau später, ich war nicht mächtig. Also dafür ist City nicht relevant genug. Ich war sozusagen kein Kämpfer im Literaturbetrieb. Also ich war nie in einer Jury, ich habe nie im Hintergrund Strippen gezogen, das hat mich nie interessiert. Aber auf der individuellen Ebene, man kann dann schon Leute verletzen und das, wenn man halbwegs ein gewisses moralisches Grundgefühl hat, bedenkt man das auch mit, aber das ist nicht die Rolle des professionellen Kritikers. Also da ist manchmal schon so, wenn man da eine Pointe hat, dann gibt man diese Pointe nur ungern auf, weil das so sind sie halt, die Journalisten, und so war ich damals halt auch.
Ich bin darauf gekommen, weil Sie Ihre ersten Bücher, glaube ich, unter Pseudonym
nur den allerersten Roman,
ja, veröffentlicht haben, und das hört sich so ein bisschen so an, als wollte der Kritiker nicht sich offenbaren, damit nicht vielleicht andere sagen, so, jetzt zahlen wir es ihm heim, jetzt kriegt er auch mal.
Nein, das war nicht das Motiv, weil der Name war Bruno Richard, weil einfach Richard mein zweiter Vorname ist, also Jean-Paul Friedrich Richter, Bruno Richard Preisendorfer, ohne mich mit dem Großmeister natürlich vergleichen zu wollen. Die Idee, und es war nicht so, es war kein Pseudonym in dem Sinne, dass niemand wusste, wer dahinter steckt. Also es gab Interviews, es gab Fotos, es war also ganz offen. Ich hatte nur die Vorstellung, und die war naiv. Ich wollte den fiktionalen Schriftsteller trennen von dem Journalisten, Essayisten und Sachbuchmenschen. Diese Trennung wollte ich verkörpern oder signalisieren durch die beiden Namen Bruno Richard und Bruno Preisendorfer. Und das hat der Markt nicht akzeptiert. Also dieser erste Roman Desaster, der bei S. Fischer erschienen ist, der ist brutalst gefloppt. Und später habe ich das dann eben auch aufgegeben bei den nächsten erzählerischen Sachen, weil der Markt mag das nicht. Die Leute und die Leser mögen das nicht. Man will Gestalten, identitäre Gestalten vor sich haben.
Jetzt haben Sie ja mit diesen historisch erzählenden Werken so Riesenerfolg. Das Goethe-Buch, das Luther-Epochenbuch. Wollen Sie jetzt bei dieser Arbeitsweise bleiben oder ist in Ihrem Hinterkopf immer noch das Romanhafte, die reine Fiktion als Option für Ihre Arbeit künftig?
Ja, es gibt viele Projekte, die ich im Kopf habe und die ich im Herzen habe. An manchen arbeite ich. Also, aber ganz genau kann ich das schon insofern beantworten, als ich sagen kann, eines mache ich noch. Also in dieser Manier, wenn man sagen will, mache ich noch ein Buch und dann ist es halt eine Trilogie und dann ist mit dieser Form genug.
Und haben Sie schon die Epoche im Sinn?
Ja, das steht schon fest, kann ich glaube ich auch verraten, auch wenn das nur ein paar Jahre dauert. Es ist Johann Sebastian Bach, die Epoche Bachs, also die Jahre um 1700, weil das so eine Brücke ist, natürlich zwischen der Lutherzeit und der Goethezeit. Es gibt zwar die Bachzeit, kann man so nicht sagen, das ist also schon ein bisschen anders, aber das ist so die dritte große Referenzgestalt im Weltmaßstab, im Weltkulturmaßstab, die wir Deutschen haben, Bach. Und weil es so schön dazwischen liegt und weil ja Bach dann auch wieder mit Luther verknüpft ist und Goethe hat sich dann wieder über Bach geäußert, kann man da diese Verbindung gut herstellen und dann fügt sich das ein und dann hat man diese drei, sind auch dicke Bücher, diese drei Wuchtbrummen und dann ist aber auch gut.
Dann würden Sie wieder in die Fiktion.
Dann guckt man mal,
was dann kommt. Ja, Ihre beiden letzten so erfolgreichen Sachbücher haben Sie beide Ihrer Frau gewidmet. Welchen Anteil hat oder nimmt sie an Ihrer Arbeit?
Ganz viel Anteil. Also sie sucht dann Sachen raus, bestimmte Gebiete, die sie halt besonders interessieren und schleppt dann die wunderbarsten Sachen mitunter an. Also sie hilft dann gewissermaßen beim Recherchieren, aber nicht so, dass ich dann sage, geh mal dahin und guck mal. Sie hat ja einen eigenen Beruf.
Was ist sie vom Beruf?
Architektin.
Ja.
Arbeitet in einem großen, also nicht selbstständig, arbeitet in einem großen Architekturbüro. Sie geht dann eben auf Fährte, also dann übers Internet natürlich. Und es ist so, und das ist sehr wichtig, wir haben keinen Fernseher und meine Frau liest dann oft einfach Sachen vor abends. Ja? Also sie kann viel besser vorlesen als ich. Also das, sie sagt dann, liest dann, und die Sachen, die ich ihr gebe, liest es mal vor, sondern Sachen, die sie findet und diese toll findet und dann wird natürlich Wein getrunken und auch dann abends auch ein bisschen geraucht und so. Also das ist sehr gemütlich und hat aber, und wenn man das dann regelmäßig macht, da kommt dann eine ganze Menge an Material zustande und dann natürlich Diskussion. Aber sie macht kein Vorlektorat, also nicht so, dass sie liest dann manche Passagen, aber ist nicht so, dass sie jetzt sozusagen da steuert. Ne?
Und arbeiten Sie zu Hause oder haben Sie ein extra Büro, in das Sie sich zurückziehen, um sich zu konzentrieren?
Ja, das ist meine alte Studentenbude, die ich seit den späten 80er Jahren habe. War das meine Wohnung und das ist immer noch meine Wohnung. Also da ist auch sind zwei Zimmer und da sitze ich die meiste Zeit. Einfach am Schreibtisch und schreibe da in meiner.
Und ganz diszipliniert, jeden Tag von bis?
Jeden Tag, aber nicht von bis, sondern entweder dauernd oder nie. Also ich springe natürlich rum und dann hat man ja vielleicht eine Wäsche und dann muss man vielleicht die Spülmaschine ausräumen und dann muss man ja auch einkaufen, weil die Frau arbeitet den ganzen Tag, das macht dann ich. Oder fällt einem nichts ein, man legt sich aufs Sofa und hört Palestrina. Aber es ist immer, es hört nie auf. Also die Sätze turnen immer, auch wenn ich dann irgendwie die Küche putze, turnen natürlich immer. Da ist mein Körper, dann putzt dann Küche und im Kopf wird weiter getextet, ja.
Also über Mangel an Ideen können Sie sich nicht beklagen?
Nein, nicht. Eher umgekehrt. Es gibt, da muss ich oft dran denken, denn das erschreckt mich dann immer. Es gibt einen Satz von Walter Benjamin, diesem Klassiker der Literaturkritik, der gesagt hat, dem schlechten Schriftsteller fällt zu viel ein. Und da muss ich manchmal denken, hups.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft persönlich, was Ihre Arbeit betrifft, aber auch was die gesellschaftliche Konstellation hierzulande betrifft?
Also persönlich ist es schnell gesagt, Gesundheit. Das ging mir früher immer wahnsinnig auf die Nerven, wenn mein Vater, der noch lebt, aber Mitte 80 ist, immer mit seiner Gesundheit. Inzwischen gehe ich, nächstes Jahr werde ich 60 und dann kommt man in Regionen, wo es auch langsam anfängt, wo man dann natürlich dankbar ist, wenn man gesund ist. Für die Gesellschaft eigentlich das Gleiche, obwohl ich diese naturalistischen Metaphern eigentlich nicht mag. Aber ich wünsche mir eine gesunde Gesellschaft. Also ich wünsche mir eine Gesellschaft des Ausgleiches. Ich wünsche mir, dass das utopische Optimum, das ist, und das sage ich ganz absichtlich so, das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und zwar Friede für Friede, Freude für ein fröhliches Leben und die Eierkuchen, dass die materiellen Bedingungen stimmen. Dazu gehört heute bei uns nicht mehr das Essen für die meisten Menschen, aber zum Beispiel Wohnung in der Stadt Berlin ein großes Problem, in München ein großes Problem, in Hamburg ein großes Problem, bezahlbare Wohnungen, also alle diese materiellen Sekuritäten, daran muss unbedingt gearbeitet werden. Man kann auch sagen, Verteidigung der Sozialstaatlichkeit, Ausbau der Sozialstaatlichkeit und nicht Rückbau der Sozialstaatlichkeit. Aber so zusammengefasst, das wünsche ich mir für uns. Und für die ganze Welt gibt es ja Weltgegenden, gibt es weder Friede noch Freude noch Eierkuchen. Ja, das wäre die Botschaft mit diesen oft verspotteten Vokabeln Friede, Freude, Eierkuchen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.